Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Serie Plan B für das Klima. Und heute ist es ein Publikumswunsch. Und zwar hat einer meiner Zuschauer entdeckt, dass die Klimaforschung wohl zugegeben hat, oder zumindest einige Klimaforscher, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten mit einem dieser Szenarios bzw. den Extremszenarios übertrieben haben. Und darüber will ich heute ein kurzes Special machen. Der Titel des Videos ist also Klima. Klimaforschung gibt zu, übertrieben zu haben. Also ist ein Fragezeichen hinten dran, weil ich ja nicht so direkt weiß, ob jetzt die ganzen Klimaforscher, die es auf dem Planeten gibt, das sind ja viele Tausende, ob die dem wirklich zustimmen würden. Aber immerhin gibt es eine sehr wichtige Leitpublikation, in der steht, dass die Extremszenarien der Vergangenheit, oder zumindest das 8.5er, dass das übertrieben war und dass das zurückgezogen wird. So weit der Stand. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Denn wenn die Klimaforschung in den letzten Jahrzehnten für die Menschheit, also für alle Menschen auf der ganzen Welt, mit den Extremszenarien, man nennt das Business as usual, also wenn wir so weitergemacht hätten wie bisher, also weiter CO2 emittiert hätten, ohne Klimaschutzmaßnahmen, dann wäre eben genau dieses Extremszenario eingetreten. Und das ist ziemlich horrormäßig. Und damit hat die Klimaforschung den Menschen eine enorme Angst eingejagt. Aber genau dieses Extremszenario, was eben, um es nochmal zu wiederholen, Business as usual genannt wurde in der Vergangenheit, genau das wird jetzt zurückgezogen. Ja, und da muss man bedenken, was das politisch bedeutet und auch für die ganze Naturwissenschaft, denn ein solches Zugeben einer ja, politisch motivierten Übertreibung, denn ich denke, es ist politisch motiviert, man wollte Angst machen, das schadet der gesamten Naturwissenschaft. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ja, erstmal, worum handelt es sich eigentlich? Es handelt sich um die Szenarien. Da wird angenommen, wie sich die Menschheit hinsichtlich CO2-Emissionen, Methan und auch Landverbrauch und allen möglichen anderen Dingen, wie sich die Menschheit weiterentwickelt. Also zum Beispiel auch die schiere Bevölkerungszahl und das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Und dafür zuständig sind hier diese CMIPs. Und da sind wir bisher in Versionsnummer 6 gewesen. Und CMIP 6, das steht für Coupled Model Intercomparison Project Phase, und zwar Modell Nummer 6. Ja, ist also die sechste Version. Und wir sind heute, jetzt im April 2026, in der Version 7. Und in Version 7 werden eben genau die Extremszenarien von 6 zurückgezogen. Ja, auf Deutsch heißt das etwa gekoppeltes Modell Vergleichsprojekt. Ja, und dieses Ding, das erzeugt also die sogenannten Szenarien. Also wir nehmen an, wie sich die CO2-Emissionen und auch die Methanemissionen in der Zukunft entwickeln werden. Und da gibt es verschiedene Szenarien, ob jetzt die ganzen Staaten mehr auf grüne Technologien umsteigen oder ob sie weiter CO2 und Erdöl, also ob sie weiter Erdöl, Kohle und Erdgas verbrauchen. Ja? Also das CMIP erstellt als Modellinput, ja, das sind rein theoretische Modelle, also Annahmen, wie sich die Welt bis ins Jahr 2000 oder auch darüber hinaus entwickelt, das erstellt dieses CMIP. Und es handelt sich dabei um ein weltweites koordiniertes Forschungsprojekt im Rahmen des Weltklimaforschungsprogramms. Und dafür gibt es eben auch eine Abkürzung, WCRP. Da sind also ganz viele Forscher beteiligt an der Erstellung dieser Szenarien. Und CMIP 7, wo jetzt eben diese Korrektur erfolgt, das ist die Nachfolgeversion. Und sie erstellen ihrerseits Szenarien, die sind aber bei weitem nicht, oder jedenfalls bei weitem kann man drüber streiten, die sind jedenfalls nicht so extrem. Ja, gucken wir erstmal das alte Extremszenario an. Es gibt insgesamt in diesem alten CMIP 6 gibt es 4 verschiedene Szenarien. Die Welt wird ganz klimabewusst, die Welt gibt sich größte Mühe, schafft es aber nicht ganz klimabewusst zu handeln, die Welt macht ein bisschen Klimaschutz, aber nicht allzu viel, oder die Welt macht weiter wie bisher, das ist Business as usual. Und das sind die sogenannten SSPs. Das bedeutet auch irgendwas mit sozioökonomisch Pathway oder sowas in der Richtung. Ja, und die Zahl hinten dran, 2,6, 4,5, 7,0 und 8,5 hier in diesem Diagramm, Diagramm. Rechts an den Benennungen, das ist der Strahlungsantrieb in Watt pro Quadratmeter. Das heißt 8,5, das ist genau das Szenario, um das es geht. Bedeutet, dass bedingt durch die sehr hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre, wenn wir also weiter munter über viele Jahrzehnte CO2 emittieren, dass dieser Strahlungsantrieb durch das CO2 sehr stark wird und dann wird es eben sehr warm. Ja gut, und in diesem Szenario wird also angenommen, und das ist dieses Diagramm hier, dass wir im Augenblick, also ungefähr 2020, eine Emission haben von 40 Gigatonnen pro Jahr weltweit, 40 Milliarden Tonnen pro Jahr CO2, dass das auf eine Ecke über 120, sogar auf über 130 Gigatonnen, also Milliarden Tonnen ansteigt, also fast, nee, sogar über das Dreifache des heutigen Wertes. Also hier links steht es nochmal, das ist jetzt also die alte Horrorversion, die ich jetzt beschreibe erstmal. Emissionen steigen von heute 40 Gigatonnen auf dann 130 Gigatonnen im Jahr 2100 pro Jahr, laut dem Modell. Ist eine Annahme, ja, und zwar im schlimmsten Fall, im SSP 5-8.5. Und SSP 5-8.5, wenn man das mal nachliest bei den Originalautoren, das ist frei erfunden. Das haben die sich ausgedacht, wie sie jetzt inzwischen auch zugeben, weil sie mal ihre Modelle testen wollten, was die richtigen Klimamodelle dann für eine Erwärmung geben, wenn man dermaßen extreme Annahmen macht über die CO2-Emissionen. Die Forscher, die dieses SSP 5-8.5, also das Extremste, ersonnen haben, hatten also keineswegs im Sinn, soweit ich es verstanden habe, damit die Realität oder eine mögliche Realität abzubilden, sondern hatten von vornherein gewusst, das ist jetzt Spinnerei, wir nehmen mal ganz extreme Werte an. Und zwar deswegen, weil es nicht genug Öl und Gas gibt, um so hohe Emissionen bis 2100 überhaupt durchzuhalten. Also wenn wir uns daran erinnern, da gab es 1978, glaube ich, die erste Ölkrise und da war Deutschland schon der Meinung, das Öl ist bald alle und wir müssen das Autofahren verbieten. Da gab es 4 autofreie Sonntage, weil man dachte, Öl ist bald alle. Ja? Und hier in diesem SSP 5-8.5, da wird angenommen, es gibt unendlich viel Öl und unendlich viel Gas und jede Menge Kohle und das wird auch alles verbrannt. Das ist natürlich unrealistisch und deswegen ist dieses Szenario absolute Spinnerei. Das wussten die Forscher, glaube ich, auch, die das erstellt haben, aber Medien und die Klimabewegung und natürlich erst recht die Klimapolitik, die haben genau dieses Szenario aus den großen Berichten des Weltklimarats genommen und gesagt, das ist es, wenn wir so weitermachen und deswegen werden wir aussterben. Sie sagen, dieses Modell, was ja gar nicht geht, gibt gar nicht genug CO2 aus fossilen Energieträgern, das ist die Realität, wenn ihr nicht das macht, was wir als Klimabewegung euch sagen. Ja. So ist das passiert, dass dieses Extremmodell, was von den Forschern, wo von vornherein als frei erfunden deklariert wurde, dass das zur absoluten Wahrheit in den Medien wurde, zumindest in Deutschland. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ja, nichtsdestotrotz war das SSP 5-8.5 nicht tot zu kriegen. Es war bis vor ungefähr 2 Wochen oder 3 Wochen, war es das Szenario, mit dem die Menschen immer konfrontiert wurden, wenn sie weiterhin ein Verbrennerauto fuhren oder wenn sie in Urlaub flogen mit dem Flieger. Ja, aber jetzt gibt es eben neue Szenarien, ja, und da kommen wir gleich zu. Also jedenfalls steigen hier die Emissionen in diesem Szenario auf über 120 Milliarden Tonnen pro Jahr. Ja, und damit geht natürlich auch die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre dramatisch nach oben. Das sind immer noch die alten Modellrechnungen hier. Im schlimmsten Szenario auf über 1100 Parts per Million. Das wäre also das Dreifache der CO2-Menge heute in der Atmosphäre. Ich vermute, dass all diese Rechnungen hier ohne die natürlichen Senken geschehen. Ich habe ein ganzes Buch über die natürlichen Senken geschrieben und die Senken nehmen uns Ozeane und Landpflanzen ständig ungefähr die Hälfte der CO2-Emissionen ab. Also um die Konzentration auf 1100 Parts per Million hochtreiben zu wollen, selbst wenn wir das wollten, ja, dann müssten wir also wirklich ungefähr sämtliche Kohle, Erdöl und alles, was man überhaupt verbrennen kann, müsste man verbrennen, weil wir ja doppelt so viel CO2 emittieren müssen, wie dann später in der Atmosphäre überhaupt ankommt. Aber ich vermute, diese Modellrechnung, das sind ja alles Modellrechnungen, das ist ja überhaupt nicht die Wahrheit, ja. Es sind Narrative, würde würde man sagen, Computernarrative, die sind wohl ohne die Senkenwirkung gerechnet. Vermute ich mal, weil es sonst gar nicht geht. Also, wir bleiben hier bei der violetten Linie. Im Extremszenario der Vergangenheit, also Anstieg auf weit über 1000 Parts per Million. Ja, und entsprechend schießt die Temperatur dann natürlich gnadenlos nach oben. Im Extremszenario bis 2100, das ist dieses Diagramm hier, auf knapp 5 Grad. Ja, man war immer der Meinung, 1,5 bis 2 Grad ist so gerade mal die Grenze des Erträglichen. Und deswegen wurde dann den Menschen Angst gemacht, wenn ihr weiter so lebt wie bisher, dann wird es 5 Grad wärmer und nach 2100 sogar noch wärmer. Und dann werden wir eben aussterben. Das heißt, dieses Extremszenario, SSP5-8.5, frei erfunden durch die Klimaforscher, geben die, glaube ich, auch zu, das war der Hebel, um diese ganzen Weltuntergangsvisionen, die da zum Beispiel Last Generation und was da alles gibt, ja, um die sozusagen ja mit Daten zu versorgen. Ja, und jetzt auf einmal, und hier haben wir eine Meldung vom 29. April, das war also vorgestern, da wird das RCP 8.5 oder SSP 5-8.5, das RCP 8.5 ist das Vorläufermodell, aber 8.5 ist wie gesagt der Strahlungsantrieb, das ist offiziell tot. Die Klimaforschung oder bestimmte Klimaforscher haben es zurückgezogen, weil es nicht plausibel ist. Ja, und dann gibt es Sekundärpublikationen im Internet, die sich darüber sehr freuen, weil sie dieses Extremszenario schon die ganze Zeit bekämpft haben und sie haben gesagt, was vermutlich auch richtig ist, dass es rein politisch motiviert ist. Hier haben wir also einen Artikel, unten steht also der Link, wo man das nachlesen kann. Da gibt es dann auch genauere Informationen, wer dieses entscheidende Paper geschrieben hat, das eigentliche wissenschaftliche Paper. Das ist hier also von Roger Pielke Junior. Und dann gibt es hier noch als Beispiel eine weitere Internetveröffentlichung von dem Competitive Enterprise Institute und die schreiben hier in ihrem Blog, Worst Case Emission Scenario RCP 8.5 is dead. Und dann steht da BBC dahinter, aber die BBC News, den Link unten in blau hier unter dem Bild, der funktioniert nicht. Die BBC Nachricht, die habe ich nicht gefunden. Naja, zumindest gibt es also als Reaktion auf eine richtige, echte wissenschaftliche Veröffentlichung, die ich gleichzeitig allerhand Sekundärpublikationen, die sagen im Netz, oho, sie haben das Extremszenario, das uns über Jahrzehnte so eine Angst gemacht hat, das haben sie zurückgezogen. Und das ist die Publikation hier. Publikation des TIMP7, also die neue Version. Und diese Publikation stammt vom 7. April 2026. Und das ist also ungefähr 3 Wochen her. Und man sieht hier unten in Rot die ganzen Autoren. Das sind natürlich sehr viele Autoren, weil diese Szenarien, wie sich die Menschheit entwickeln wird, wirtschaftlich, ökonomisch, die Landwirtschaft, die Zahl der Menschen, vielleicht gibt es ja auch Kriege und was nicht alles, das ist sehr schwierig. Und da müssen viele verschiedene, ja sagen wir, Wissenschaftsbereiche zusammenfließen, um so ein Szenario zu erstellen. Und dann gibt es wieder verschiedene Szenarien, wo man also annimmt, die Menschheit wird sehr grün, die Menschheit wird überhaupt nicht grün oder irgendwas dazwischen. Da gibt es dann 4 oder 5 oder ich glaube in diesem Fall sind es 7 verschiedene Szenarien, ähnlich wie gerade mit den SSPs. Und der große Unterschied ist, und das werden wir gleich genauer beleuchten, das ist jetzt die Extremszenarien, da gibt es eigentlich 2, aber ich konzentriere mich mal auf das 8.5er, dass es das nicht mehr gibt. Ja, und da gibt es auch tatsächlich in diesem relativ langen Paper irgendwo mittendrin, ja, da muss man also richtig mit dem Suchmodus suchen oder das ganze Paper sehr genau durchlesen, steht auf Englisch, habe es ins Deutsche übersetzt, folgender Text. Für das 21. Jahrhundert wird diese Bandbreite, gemeint ist die Bandbreite der möglichen Erwärmung, kleiner sein als bisher angenommen. Am oberen Ende der Bandbreite, also bei hohen Temperaturen, sind die hohen Emissionswerte des CMIP6 quantifiziert durch SSP5-8.5, das ist das Katastrophenszenario, was uns über viele, viele Jahre Angst gemacht hat, angesichts der Kostenentwicklung bei erneuerbaren Energien, angesichts der Entstehung der Klimapolitik und angesichts der jüngsten Emissionstrends unwahrscheinlich geworden. Ja, da steht also kein Kommentar darüber, dass es gar nicht so viele fossile Energieträger gibt, dass man überhaupt auf diese 130 Gigatonnen im Jahr kommt, habe ich drunter geschrieben hier, sondern sie sagen, es ist deswegen unwahrscheinlich geworden, weil wir jetzt preiswerte erneuerbare Energien haben. Ja, es ist eine andere Begründung für den Rückzug, ja, aber wie auch immer, sie haben das Extremszenario zurückgezogen, ja. Und das finde ich schon ausgesprochen, ja, verblüffend. Es wäre allerdings gut gewesen, wenn Sie mal reingeschrieben hätten, dass es auch gar nicht genug Öl und Gas gibt, um diese 130 Gigatonnen des alten Szenarios überhaupt zu realisieren. Ja, dann gucken wir uns mal die Publikation im Detail an. Da sind auch wieder viele solche Diagramme drin. Und hier sieht man jetzt in diesem Diagramm hier Zeitreihen bis 2150 gehen die jetzt, also ein bisschen weiter als der alte Vorhersagehorizont. Der ging ja nur bis 2100. Und es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenfarbige Balken. Und das sind tatsächlich die verschiedenen Szenarien. Jetzt gibt es also viel mehr, nicht bloß 4, sondern 7. Und es gibt aber eines, das ist das oberste in Braun, nicht das rote, das hat ja so einen Knick ohne den Knick jetzt. Das braune, das ist das High, also da steht H dran. Das ist das Szenario H. Ich will jetzt nur auf das höchste Szenario eingehen. Und da startet merkwürdig die Emission im Jahr 2020 bei 60 Gigatonnen. Ja, das ist erstmal eine Diskrepanz zu dem alten Szenario. Da ging es ja bei 40 Gigatonnen los. Also jetzt, heute, ja, das ist gar keine Vorhersage, sondern es geht hier los bei knapp 60 Gigatonnen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, was ist denn nun richtig? 40 Gigatonnen CO2 oder 60 Gigatonnen CO2? Und da können wir ja jetzt erstmal gucken, was die richtigen CO2-Emissionen sind. Das ist dieses Diagramm hier von Our World in Data, da kann man nachschauen, was denn im Augenblick die weltweiten CO2-Emissionen sind. Und das sind 40, also etwas weniger sogar, hier unten steht es 38,6 Milliarden Tonnen pro Jahr. Die CO2-Emissionen im Augenblick belaufen sich also rund auf etwas weniger als 40 Milliarden Tonnen. Ja, warum ist jetzt in diesem neuen Szenario, im Gegensatz auch zum extremen vorherigen, für uns heute, ist von 60 Milliarden Tonnen, steht ja eine 60 da, die Rede. Ja, das liegt daran, dass da so ein kleines EQ dran steht. Das sind Äquivalentemissionen. Also da haben sie jetzt einen Trick gemacht. Ich würde sagen, es ist ein Trick, ja, sorry. Da haben sie einfach andere Dinge mit eingerechnet, um einfach den Wert jetzt doch wieder hoch zu pushen. Und zwar bedeutet typischerweise, wenn da EQ dran steht, dass Methan mit eingerechnet wird. Hier steht also im Text links, die Emissionen im Szenario H, also High, erreichen zwar nicht 120 Gigatonnen, sind aber heute laut CIMP7 60 Gigatonnen äquivalent. Tatsächlich sind es 40 Gigatonnen CO2. Vermutlich wird Methan mit eingerechnet. Und die Sache mit dem Methan mit einrechnen, da habe ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch Plan B für das Klima drüber verwendet, weil ich diesen Faktor, mit dem das Methan als wesentlich intensiver als Treibhausgas dargestellt werden muss, als das CO2, diesen Faktor, der unbedingt gebraucht wird, sonst ist das Methan vollkommen belanglos, ja, den habe ich nicht nachvollziehen können. Der kommt willkürlich irgendwo aus dem Internet. Wir gucken uns mal die harten Daten an. Was man wirklich messen kann, ist, die CO2-Konzentration ist heute 420 Parts per Million oder vielleicht 430. Die Methankonzentration ist dagegen 2 Parts per Million. Die ist also winzig. Es ist ein Faktor 200 weniger Methan in der Atmosphäre als CO2. Und trotzdem wird es hier berücksichtigt mit irgendwelchen 20 Gigatonnen. Wie kommt das denn? Die wirklichen Methanemissionen liegen bei 0,4 Gigatonnen pro Jahr. Ja, also wirkliche Methan-Gigatonnen sind das, nicht die Äquivalenttonnen. Wo kommt dieser Faktor her? Und der Faktor liegt, je nachdem, welche Publikation man schaut, zwischen 20 und 80. Und das ist ein äußerst mystischer Faktor. Also, dass hier das Diagramm bei 60 losgeht für die heutige Zeit, ist eine große Merkwürdigkeit. Aber ich kenne das, es ist wahrscheinlich CO2 und Methan und vielleicht noch ein paar andere Treibhausgase mit eingerechnet. Ich persönlich halte das für unseriös. Aber gut, die haben das gemacht. Und jetzt gucken wir weiter, wie die Zukunftsprognose ist im extremsten Szenario. Das ist das dunkelbraune hier. Das geht hoch im Jahr 2100 auf 80 Gigatonnen und nicht mehr auf 120 Gigatonnen. Allerdings ist es ja zusammen mit dem Methan. Ist also schwer zu vergleichen mit dem alten SSP5-8.5. Ja gut, also es bleibt jedenfalls deutlich unter 120, ist damit also wenigstens ein bisschen realistischer. Ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt mal diese komische Sache mit den 60 Gigatonnen mal ausrechnen, dass dieser Verlauf der Kurve, die da so abflacht in den Emissionen, dass der in meinen Augen durchaus glaubwürdig ist. Da wäre also das schlimmste Szenario, das braune hier, abgesehen eben von diesem merkwürdigen Dazurechnen vom Methan, das wäre schon mal sehr viel vernünftiger. Was wir hier aber direkt sehen, ist, dass tatsächlich, was ja die Behauptung war, das schlimmste Szenario aus dem alten CMIP 6 tatsächlich zurückgenommen wurde. Ja, jetzt weiter. Was passierte mit der Temperatur? Und da haben wir einen relativ erstaunlichen Effekt. Es sieht erstmal so aus, als würde die Temperatur trotzdem auf 5 Grad ansteigen. Es ist wieder die braune Kurve und dass die so breit ist, das liegt daran, dass da so ein Fehlerbalken drin ist. Also man weiß es nicht genau. Sagen wir hier, also es steigt bis, und das ist der Punkt hier, bis 2150 steigt es an auf 4,5 plus minus 0,5 Grad. Ja, jetzt müssen wir das also, um das zu vergleichen mit dem alten SSP 5.8.5, müssen wir auf 2100 schauen. Und bei 2100 hier, das ist der zweite oder dritte Strich von rechts, da steigt die braune Kurve nur etwas oder ja ungefähr auf 3,5 Grad an. Also auch hier eine massive Reduktion der Vorhersagen vom schlimmsten Fall. Aufgrund der geringeren CO2-Emissionen, also ohne dieses Methan sind die ja viel geringer, in diesem Modell hier geht das Szenario H bis 2100 nur auf 3,5 Grad hoch, also nicht auf die 4,5 oder 5 Grad, die wir vorher hatten. Also tatsächlich haben die CIMP7-Leute die schlimmsten Szenarien rausgenommen und es wird auch, zumindest bis 2100, auch nicht mehr so viel heiß, nicht so heiß wie vorher. Ja, jetzt kann man sagen, aber es interessiert mich, dass, ob das jetzt bis 2100 nicht so heiß wird. Es wird ja dann immerhin bis 2150 so heiß. Ja, da muss man aber sehr vorsichtig sein. Also ein Vorhersagehorizont über das Jahr 2100 hinaus halte ich ebenfalls für nicht seriös. Denn wenn wir 100 Jahre zurückgehen oder sagen wir 120 Jahre, da sind alle Leute mit Pferdekutschen rumgefahren und hatten noch gar keine Autos. Das heißt, auf so lange Zeitskalen wird sich vieles drastisch ändern und auch mit dem CO2. Deswegen halte ich es für vernünftig und das war bis jetzt auch immer so bei den Weltklimaratsvorhersagen, dass wir über 2100 reden maximal und das vergleichen wir auch. Und da ist tatsächlich das H-Szenario hier, ich nehme an, das heißt High oder Hot, dass das also sehr viel weniger schlimm ist als das bisherige Horrorszenario der alten Weltklimaratsberichte. Ja, und dann gibt es hier noch die Frage, wie steigt denn die atmosphärische Konzentration an? Das sieht jetzt hier auch erstmal bei diesem Diagramm so aus, als geht es ebenfalls auf 1200 hoch. Ich habe da drauf geguckt und habe gedacht, nanu, die CO2-Emissionen sind doch eigentlich viel niedriger. Sie erreichen ja keineswegs 120 Gigatonnen wie im alten Szenario. Und jetzt geht es aber trotzdem auf 1200 hoch. Das liegt aber daran, dass wir hier dieses Maximum erst deutlich nach 2200 erreichen. Das heißt, hier ist eine viel längere Zeitskala gewählt, was ich eben, um es zu wiederholen, für unseriös halte, kann man aber trotzdem mal ausrechnen mit dem Programm. Tatsächlich relevant ist 2100 und da geht die Konzentration der braunen Kurve im H-Szenario auf 700 Parts per Million hoch. Und das ist schon viel eher etwas, was ich für vernünftig halte. Ich habe immer damit gerechnet, dass wir vielleicht auf 80 Gigatonnen, jetzt sind wir bei 40, vielleicht auf 60 Gigatonnen CO2-Emissionen hochrauschen mit der Menschheit und dann geht es langsam wieder runter, weil einfach das Erdöl knapper wird und das Gas und dass wir eine Konzentration in der Atmosphäre von vielleicht 500 oder 600, sagen wir 600 Parts per Million erreichen. Und da sind wir hier mit der braunen Kurve schon viel dichter dran, bis 2100. Das dann zu extrapolieren auf so langen Zeitskalen bis 2500, Das halte ich für unseriös, weil wir da wieder da in ganz viele andere Begrenzungen reinrennen und da werden vielleicht ganz andere Dinge passieren, als wir uns heute vorstellen können. Also steigt auf 700 Parts per Million, was ich für einigermaßen vernünftig halte. Also hier in diesem neuen CIMP-7 ist das extremste Szenario, das H-Szenario bis 2100, durchaus im Bereich dessen, was ich für einigermaßen plausibel halte. Und das ist eine ganz neue Sache. Ich hatte die ganzen Vorhersagen der alten Weltklima, dieser Klimamodellierer, Klimaforscher immer für ideologisch übertrieben gehalten. Und jetzt wird es doch wirklich ein wenig vernünftiger. Ja, hier ist also mein Fazit. Ja. Tatsächlich hat die Klimaforschung, wobei man muss sagen, was ist Klimaforschung? Ich bezeichne jetzt als Klimaforscher nur ausschließlich diejenigen, die Klimamodelle betreiben. Und die anderen, die haben andere Berufsbezeichnungen. Klimaforscher sind die Leute, die Modelle betreiben. Und das unterscheidet sich von der richtigen Naturwissenschaft dadurch, dass sie keine Experimente machen können. Das sind Vorhersagen. Die richtige Naturwissenschaft ist die Übereinstimmung von Experiment und Theorie. Das geht aber bei Computervorhersagen grundsätzlich nicht. Gut, tatsächlich hat also diese so definierte Klimaforschung das alte Extremszenario SSB5-8.5 als unrealistisch zurückgenommen. Also, das ist wirklich eine Erleichterung. Es wird durch das Szenario H ersetzt. Bis 2100 ergibt sich nun im schlimmsten Fall eine Erwärmung um 3,5 Grad plus minus der Fehlerbereich. Ja, und der große Nachteil dieser ganzen Geschichte ist aber auch bei der Übertreibung der vergangenen Jahrzehnte, die Klimaforschung gibt zu, jahrzehntelang übertrieben zu haben. Damit schadet sie der Glaubwürdigkeit der gesamten Naturwissenschaft. Und wir sehen, was jetzt da gerade in den USA passiert. Die Klimaforschung und überhaupt die ganze Naturwissenschaft hat so in der Reputation der Bevölkerung und erst recht der Politik gelitten, dass man ihnen keinen Ton mehr glaubt. Und das ist der Schaden, den die ideologisierte Klimawissenschaft oder sagen wir Klimacomputerwissenschaft angerichtet hat mit unserer Physik. Vielen Dank. Also, jetzt muss ich mich noch bedanken. Erstmal noch vielen Dank an euch alle hier, dass ihr meine kleinen Videos hier weiter so möglich macht. Ja, und das ist ja schon wieder ein Video, wo ich wahrscheinlich eine ganze Menge Prügel kriege, auf jeden Fall aber von den so definierten, sagen wir, Klimacomputerforschern. Vielen Dank an euch alle. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Ihr könnt uns unterstützen über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen, die hier stehen, also zum Beispiel gerd@ganteföhr.ch. Und ihr könnt uns auch unterstützen durch eine Überweisung, ein bisschen gebührenärmer, auf eines dieser beiden Konten hier bei unserer Schweizer Bank, denn wir sind in der Schweiz lokalisiert und da gibt es ein Eurokonto, da ist die IBAN-Nummer und ein Schweizer Frankenkonto. Und hier haben wir den QR-Code für das Eurokonto für unsere Unterstützer aus Euroland und hier haben wir den QR-Code für unsere Freunde aus der Schweiz. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.